Medially
oder Medially,
der Medienkompetenz-Podcast.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Medienkompetenz-Podcast, nämlich dem Medially oder Medially-Podcast. An und hinter den Mikros sind für euch wie immer...
Ich bin Natascha, hi!
Und ich bin Kim. Und wir freuen uns beide, dass ihr dabei seid zu dieser Folge, die tatsächlich eine Wunschfolge von mehreren Hörerinnen und Hörern ist.
Ja, ganz genau. Wir möchten an der Stelle nämlich Martin danken, unserem langjährigen, treuen Hörer Martin. Der hat uns nämlich vor schon einer Weile eine Mail geschickt und auf eine Sache aufmerksam gemacht, über die wir heute sprechen wollen. Und er hatte noch dazu geschrieben, ja, weiß ich gar nicht, ob ihr dem Ganzen jetzt da noch mehr Aufmerksamkeit verleihen wollt, aber ich dachte, ich schick's euch mal, weil ich es interessant fand. Und haben wir damals schon direkt geantwortet, ja, Martin, wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Danke für deinen Hinweis. Und Kim, um was es geht, das kannst du ja jetzt einmal zusammenfassen.
Genau, und zwar ist das Ganze schon eine Weile her. Wir sind einfach nicht dazu gekommen, weil ihr wisst, letzte Folge, Gymstudie und so weiter. Schon Mitte November letzten Jahres wurde ein Moratorium veröffentlicht auf verschiedenen Kanälen.
Ganz kurz, weißt du, was ein Moratorium ist?
Ja, ich wusste das tatsächlich, aber vielleicht ist trotzdem gut, ja, das zu wiederholen. Ja,
okay, ich wusste es nämlich nicht. Also ich habe es erstmal nachgeschaut, also danke auch an Wikipedia. Ein Moratorium ist offiziell ein vertraglich vereinbarter oder gesetzlich angeordneter Aufschub, also mit etwas zu warten. Sorry, Einschubende.
Es ist auch richtig, dass du das sagst, weil ich habe das auch tatsächlich zufällig erst letztes Jahr gelernt, dieses Wort, und daher kannte ich es schon. Jedenfalls geht es in diesem Moratorium um Digitalisierung in Kitas und Schulen. Und wer steckt dahinter? Eine Gruppe von 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die haben eben in diesem Moratorium, in dieser Stellungnahme, die Politik dazu aufgefordert, die Digitalisierung in Kitas und Schulen zeitnah zu stoppen, also aufzuschieben um einen bestimmten Zeitraum, deswegen das Wort Moratorium.
Genau, diese 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die kamen aus der Dachregion, also aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Und ja, wenn so 40 Personen aus der Wissenschaft sich zusammentun.
Also hast du dir mal angeschaut, wer unten steht?
Ja, die Liste. Also sehr prominente Menschen, wenn die so eine Stellungnahme, so ein Moratorium anschieben, dann ist in meinem Kopf gleich, oho, das hat eine Wichtigkeit hier. Wie geht's dir damit?
Ich muss ja sagen, eine der Sachen, die ich gemacht habe und mich interessiert auch voll, ob du das gemacht hast, ist, ich habe halt so ein bisschen durchgescrollt und mir so angeguckt und dann habe ich halt über das Suchfeld nach Orten gesucht, an denen ich selbst studiert habe. Um zu schauen, ob da jemand von den Leuten dabei ist, die ich kenne. Hast du das auch gemacht?
Ich habe mir die Namen durchgelesen. Also ich kannte einige Namen, das auf jeden Fall. Aber es ist niemand dabei, der in meiner Bildungsbiografie eine Rolle gespielt hat. Wie ist es bei dir?
Ja, auch so. Und ich hatte halt währenddessen auch Angst, dass jemand dabei ist.
Okay, ja. Was steht denn da jetzt eigentlich drin? Außer, dass sie wollen, dass es gestoppt wird, die Digitalisierung in Kitas und Schule. Geht es um die ganze Schule? Was ist genau der Inhalt?
Also, sie haben verschiedene Punkte gemacht in diesem Moratorium. Das ist auch gar nicht so lang. Das kann man, wenn man das möchte, sich auch durchlesen. Ich habe das aber mal für uns gemacht und so die wichtigsten Punkte rausgezogen. Dann könnt ihr euch das ein bisschen sparen. Und habe versucht, es so ein bisschen aufzuteilen, in was sind eigentlich die inhaltlichen Punkte. Und der erste große Punkt ist eigentlich so, Bildschirmmedien sind schlecht. So kann man es zusammenfassen. Und sie beziehen sich dabei natürlich immer auf irgendwelche anderen Personen oder auf irgendwelche Studien oder Erfahrungen aus der Praxis. Wenn es jetzt um Bildschirmmedien sind schlecht geht, dann wird ganz viel Schweden in den Vordergrund gerückt, weil in Schweden Bildschirmmedien sehr stark eingesetzt wurden in den letzten Jahren und auch stark von der Regierung gefördert wurden, auch im Vorschulbereich zum Beispiel, also bevor man auf die Grundschule kommt. Genau, und da haben eben Studien gezeigt, Studien vom Karolinska-Institut, das auch weltbekannt ist, würde ich schon sagen, dass das nicht unbedingt förderlich war für das Lernen der Schülerinnen und Schüler. Und was sie da eben sagen ist, dass die Schülerinnen und Schüler für die Selbstrecherche, weil sie eben selbst Sachen rausfinden mussten, sehr viel Zeit verbrauchen. und dann aber keine Zeit mehr haben oder nicht mehr nutzen, wie auch immer, diese Informationen wirklich darauf zu überprüfen, ob sie wirklich gut sind. Und es ist eine Sorge dann entstanden, dass praktisch sehr schnell ein Text fast schon vertikal gelesen wird, weil man nach bestimmten Keywords zum Beispiel sucht und so Infos raussucht und dann aber halt nicht mehr wirklich gut und tiefergehend und auch Verständnis liest. Sie haben auch schon eine Lösung, und zwar, dass man eben Bücher stattdessen benutzt, weil das da besser sein soll. Das ist nicht nur Schweden und 5 Professorinnen und Professoren von dem Karolinska-Institut, auf das sie sich da beziehen, sondern auch noch zum Beispiel auf den US Surgeon General, das ist so die oberste Gesundheitsbehörde in den USA. Und auch da wird eben gesagt, dass eine längere Nutzungsdauer und je früher das Einstiegsalter ist, dass es eben Folgen für die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, ich sage jetzt mal, haben kann, zum Beispiel Körperunzufriedenheit, gestörtes Essverhalten, Schlaf- und Konzentrationsstörung, geringes Selbstwertgefühl, Depressionen. Und aus dem Grund hat die US-Behörde oder mit dieser Begründung hat die US-Behörde eben aufgefordert, Kinder und Jugendlichen da mehr zu schützen und sozusagen auch länger von Bildschirmmedien fernzuhalten. Dann wird auch noch Bezug genommen auf die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die laut dem Moratorium vergleichbare Leitlinien und jetzt Achtung zur Prävention dysregulierter Bildschirmmediengebrauchs in Kindheit und Jugend herausgegeben hat, was wieder von vielen anderen Fachverbänden gepusht wird. Und da kann man eigentlich direkt einhaken und merkt eine Sache, die in diesem Moratorium häufiger passiert. Man stützt sich auf was eigentlich gar nicht dazu passt, finde ich. Und zwar nämlich Prävention
dysregulierten Bildschirmmediengebrauch.
Mediengebrauch, genau. Und dysreguliert ist ja schon, da ist schon ein Problem da. Und das passiert ganz oft. Aber das ist so der erste Punkt, Bildschirmmedien generell schlecht und ein Problem.
Ja, also Bildschirmmedien sind schlecht, den ersten Punkt, den du hier genannt hast. Der ist ja nichts Neues. Also in diesem Moratorium steht mit diesem Punkt ja nichts drin, was wir so noch nie gehört haben, dass Bildschirmmedien angeblich problematisch sein könnten. Und vielleicht klingelt dabei euch was, dass Bildschirmmedien schlecht sind. Das kennen wir in der deutschen Medienlandschaft vor allem auch von einer Person, nämlich Manfred Spitzer. Der vertritt diese These schon sehr, sehr lange, früher übers Fernsehen. Heute geht es auch um neuere soziale Medien und so weiter, Bildschirmmedien. Über den haben wir schon mal eine ganze Folge gemacht und darüber gesprochen, wie genau er in Medien auftritt und warum er immer wieder gerne eingeladen wird, mit seinen Aussagen in Talkshows zu kommen, aufzutreten und so weiter. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Manfred Spitzer auch zu den Unterzeichnern dieses Moratoriums gehört. Das wollte ich hier an der Stelle nochmal sagen. Wenn euch diese Folge interessiert, könnt ihr die natürlich sehr gerne auch noch nachhören. Grundsätzlich, das haben wir auch im Vorgespräch schon besprochen, sind in diesem Moratorium aber viele Themen enthalten, die auf Nerv treffen in der Gesellschaft, die bestimmte Ängste widerspiegeln und mit den Erfahrungen aus Schweden oder aus den skandinavischen Ländern wird sich ja hier auch Erfahrungswerte gestützt, die wir in Deutschland so noch nicht haben. Wir haben diesen großflächigen Einsatz, wie es den in skandinavischen Ländern zum Teil schon gibt, in Deutschland nicht so, dass wir das vergleichen könnten. Und da ist mir gleich aufgefallen, arbeitet das Moratorium mit so einem Trick. Sie sagen als Beispiel, naja, die es schon ausprobiert haben, die sind damit gescheitert. Und deswegen sollten wir im Interesse der Gesundheit unserer Kinder aufpassen. Ich habe in den letzten Monaten auch verstärkt Berichte aus Skandinavien gesehen und gelesen. Und ich finde, das zeichnet aber nochmal ein bisschen ein anderes Bild. Denn zum Beispiel ist es in Schweden gar nicht so, dass es eine feste Bildungspolitik gibt oder eine Leitlinie, an die sich alle Schulen halten müssen. Das Schulsystem ist nämlich liberalisiert. Das heißt, die schwedische Schulbehörde hat zwar empfohlen, mit Tablets oder mit Computern zu arbeiten, aber die Entscheidung dafür, die liegt am Ende bei den Schulen. Und ich habe vom Weltspiegel eine super interessante Kurzzusammenfassung aus einer schwedischen Schule gefunden in Südschweden. Und da geht es um Grundschülerinnen, die sollen jetzt wieder mehr lesen. Und da wurde eine Lehrerin interviewt und auch die Schülerin. Und ich fand, das super unaufgeregt, das Ganze. Sie haben gesagt, ja, wir haben das tatsächlich im Mathematikunterricht bisher so gemacht, wir haben einfach nur mit Laptops gearbeitet. Und die Lehrerin hat dann aufgezählt, was aus ihrer Sicht daran schwierig ist und dass sie jetzt wieder zurück wollen und sagt am Ende zusammenfassend, naja, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, oder wenn ich nochmal wählen dürfte, so sagt sie es, dann würde ich mich für eine Mischung entscheiden. Und das finde ich ganz super. Wieso sollte man denn dann nicht lernen von denen, die es schon ausprobiert haben und zu gucken, okay, was sagen die heute? Ja, eine Mischung würde die Lehrerin vorschlagen. Ist doch ein guter, pragmatischer Weg. Und auch die Kinder, die dort gefragt werden, die finde ich super unaufgeregt, wie sie erzählen, naja, das sind jetzt eben Unterschiede. Also hier gibt's noch mehr Informationen, die ich lesen kann, aber der Computer hat mir das früher vorgelesen, das ist jetzt nicht mehr so, jetzt muss ich ein bisschen mehr von Hand schreiben. Also das fand ich auf jeden Fall richtig gut. Den verlinken wir euch auch sehr gerne, diesen kleinen Einblick aus dem Weltspiegel. Und einen Artikel hatte ich noch aus Dänemark gesehen, also nicht aus Dänemark, sondern über Dänemark, nämlich in der Süddeutschen Zeitung. Und da ging es auch darum, dass die Regierungskoalition angekündigt hat, dass sie Schulen wieder mehr mit Büchern ausstatten wollen. Aber der Autor schreibt, und es ist explizit kein Meinungsartikel, einige 100 Millionen Kronen dafür bereitzustellen, dass alle Schulen wieder mit sogenannten Büchern ausgestattet werden. Und ich so denke, musste man das dann so schreiben? Das ist doch schon wieder sehr, sehr, ja.
Ja, ich fand das auch voll interessant. Ich habe mir das auch angeschaut, diese Interviews, und habe mir gedacht, naja, hier haben halt einfach wieder, hat man ein bisschen zu kurz gedacht und hat zum Beispiel, ist es ja logisch, Kinder sind einfach clever. Man muss es halt einfach, darf man halt nicht vergessen. Und wenn du mir halt ein Programm gibst und ich muss hier eigentlich was lesen, aber ich habe keinen Bock zu lesen, dann lass ich mir halt vorlesen.
Natürlich.
So hätte man von vornherein mitdenken müssen. Und so, glaube ich, muss man halt an so Sachen rangehen und sich überlegen, wir haben uns das so und so vorgestellt, die Lesekompetenz sollte nicht runtergehen. Ah ja, die Kids haben vielleicht keinen Bock zu lesen, und es ist so. Ja, also Kids haben oft keinen Bock zu lesen. Jeder, der mal Arbeitsblätter gemacht hat für Schülerinnen und Schüler, weiß, je kürzer die Texte sind, die sie lesen müssen dafür, desto besser finden die es und desto eher machen sie die Aufgabe. Klar, dass die dann auf sowas zurückgreifen. Dann muss man eben schauen, wie geht man damit um? Wann darf man sich vielleicht vorlesen lassen? Wann geht es aber darum, auch die eigene Lesekompetenz zu fördern? Und da hat man ja draus gelernt, wie du schon sagst.
Bildschirmmedien sind schlecht, ist sozusagen der erste Punkt in diesem Moratorium. Wir gehen nachher auch noch genauer drauf ein. Ich habe mal ein paar Stellungnahmen rausgesucht von sehr schlauen Menschen, die da auch ganz tolle Sachen dazu gesagt haben, was ihr euch auch noch durchlesen könnt. Aber was war denn der nächste Punkt im Moratorium?
Ja, dass der Einsatz digitaler Geräte nicht den Kindern nutzt, sondern Unternehmen. Und da wird sich gestützt auf den UNESCO-Bericht 2023, der Global Education Monitor. Und der Untertitel von diesem Global Education Monitor ist Technologie in der Bildung, ein Werkzeug zu wessen Nutzen. Und da geht es eben, in diesem Punkt geht es sozusagen darum, dass es eigentlich hauptsächlich Unternehmen oder eben IT-Anbietern nutzt, wenn jetzt Schulen, Kindergärten und so weiter breitflächig mit so einer Technologie ausgestattet werden, weil sie natürlich daran Geld verdienen, sowohl an diesen Geräten als auch an Lösungen wie Clouds oder eben an dem Sammeln von Daten. Und was dann so ein bisschen weird ist, ist der Sprung dazu, dass dann eben Länder genannt werden, die bestimmte Geräte verbieten. Viele wissen es ja auch, in Frankreich sind seit 2010 Handys an Schulen, also Smartphones an Schulen verboten. In den Niederlanden wurde das 2023 irgendwie eingeführt. In Schweden, in der Vorschule 2023, wurden die digitalen Geräte, die es schon gab, wieder entfernt. Da wurde eben viel drauf eingegangen, wo ich mir jetzt auch so denke, naja, aber das hat, also wenn ein privates Handy jetzt dabei hat, hat ja erstmal damit irgendwie nichts zu tun, aber okay, das ist anscheinend das, worüber sie reden wollen, und stellen dann eben in den Vergleich dazu, dass wir in Deutschland ganz stark gefördert wird, dass Geräte ausgegeben werden, also dass in Bayern sollen noch an ganz viele Schulen Tablets kommen, in Baden-Württemberg wird irgendwie über verpflichtenden Einsatz im Unterricht gesprochen, im starken Kontrast dazu, dass ja der UNESCO-Bericht und auch andere Länder da ein ganz anderes Bild zeichnen.
Mhm. Also grundsätzlich kann ich da mit einer Sache in diesem Moratorium total mitgehen. Ich finde es auch schwierig, wenn große Unternehmen an die Schulen kommen und nicht klar ist, was passiert hier eigentlich mit den Daten. Ich finde es auch schöner, wenn wir Datenschutzlösungen haben, die aus Europa kommen und nicht von amerikanischen Großkonzernen. Aber das ist ja ein anderer Punkt, als der Einsatz von Geräten generell oder ob es Handyverbot gibt, hat ja nichts damit zu tun, dass Unternehmen versuchen, Geräte zu verkaufen, was logisch ist, weil ein Unternehmen nun mal das technische
so ein
Geräte
bisschen das
produziert oder verkauft oder Softwarelösungen verkauft, diese natürlich auch an Kunden bringen will. Und Bildungseinrichtungen werden in diesem Fall wie Kunden gesehen. Aber ich finde, da müsste ein anderer Ansatz da sein, wer hier die Schulen schützt. Und das ist dann auch wieder Aufgabe von Politik. Und da denke ich mir auch, ihr als Moratorium mit so vielen Leuten aus der Wissenschaft, da könnten doch Vorschläge kommen, wer hier verantwortlich sein könnte, wer da taugliche Lösungen herbeiführen soll, anstatt nur zu monieren, dass es da ein Problem geben könnte oder auch aktuell eins gibt. Also bei dem Punkt gehe ich sogar mit, dass da vielleicht Unternehmen profitieren und dass klar sein muss, inwiefern zum Beispiel Daten erhoben und verwendet werden. Aber die Argumentation finde ich auch wieder schwierig.
Du, das finde ich, zieht sich total durch und ich würde da gerne nachher noch ein bisschen genauer tatsächlich drauf eingehen, weil ich mir ganz oft beim Lesen gedacht habe, okay, I get your point, aber was ich gar nicht verstehe ist, warum kommt ihr dann zu dem Schluss?
Mhm.
Also wie du schon gesagt hast, okay, das können wir verstehen, ja, da geht's Unternehmen kommen in Schulen rein, wollen da ihr Geld verdienen, gehen vielleicht nicht so mit Geräten, mit Lösungen, mit dem Datenschutz um, wie wir uns das wünschen, dann ist eure Lösung, dann machen die es gar nicht.
Ja.
Und eigentlich könntet ihr ja was anderes vorschlagen. Also geht mir wie dir. Willst du den nächsten Punkt hören? Es wird jetzt wilder, sage ich dir ehrlich.
Ja, hau raus.
Der nächste Punkt habe ich übertitelt und da wird sich bezogen auf den Deutschen Ethikrat. KI darf Lehrpersonen nicht ersetzen. Und ich mache nur ganz kurzen Satz. Also es geht einfach darum, dass KI Menschen nicht ersetzen darf und der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung erweitern und nicht vermindern. Und die vollständige Ersetzung von Lehrkräften durch KI in der Bildung, die ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht durch Personalmängel oder durch die schlechte Aus- oder Bildungssituation. Softwaresysteme verfügen weder über Vernunft, noch können sie selbst handeln und dementsprechend auch keine Verantwortung übernehmen, zum Beispiel über Schülerinnen und Schüler. Also KI darf nicht vollständig Lehrpersonen ersetzen.
Ja, und da steht natürlich über allem die Frage, wer hat das jemals behauptet oder als was Erstrebenswertes dargestellt? Das
fragt man sich.
Kommt mir wirklich nicht in den Sinn. Bei dem Punkt, das ist wirklich der für mich am schwierigsten nachzuvollziehende Punkt, wie der es in dieses Moratorium geschafft hat, weil hier ja 40 Personen aus der Wissenschaft unterschrieben haben, ja, das ist uns wichtig, dafür stehe ich mit meinem Namen. Klar haben die nicht alle zusammengesessen und sich bei irgendeinem auf der Terrasse getroffen und jeder hat noch was dazu getan, aber irgendwie ist das ja entstanden und die Leute haben unterzeichnet und gesagt, ja, das ist meine Meinung, dafür möchte ich in der Öffentlichkeit stehen. Und das ist wirklich wild, meiner Meinung nach.
Sich hoffentlich das durchgelesen, ne, bevor sie das unterschrieben haben. Weil ich finde, das ist irgendwie auch sowas, ja, also da kannst du halt alles reinschreiben. Also KI darf nicht Lehrpersonen ersetzen.
KI darf nicht Pausenbrot ersetzen.
Es soll keine Schulhöfe mehr geben. Es soll weiterhin Pausenbrote möglich sein. Also ich finde das irgendwie auch ganz komisch und das ist halt so ein Argument, das so Panik mache irgendwie auch. Oh Gott, Lehrkräfte sollen ersetzt werden. Das soll ja mehreren Leuten irgendwie Angst machen. Aber niemand will das, glaube ich. Oder zumindest nicht, niemand will das in den nächsten, ich sage jetzt mal, 50 Jahren. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch, also das ist einfach nicht möglich ja auch.
Ja, und ich hätte diesen Punkt verstanden, wenn es einen konkreten Aufhänger gegeben hätte, an dem man das verdeutlicht hätte. Also, dass es schon in einem anderen Land ein Experimentier, Reihe gibt dazu, dass Kinder von künstlicher Intelligenz beschult werden oder sowas. Und da ist mir einfach überhaupt nichts bekannt und das ist ja auch selber nicht im Moratorium beschrieben, sondern es wird einfach dieses Argument aufgemacht, dass das nicht sein darf, dass Lehrpersonen ersetzt werden durch KI. Und man fragt sich, was? Wie kommt denn das jetzt? Also woher kommt diese Idee?
Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, den ich am spannendsten fand. Und zwar sagen Sie da, dass Digitalisierung bestehende Probleme verstärkt. Und Sie haben verschiedene Unterpunkte genannt. Für mich waren aber irgendwie gefühlt nur zwei neu. Deswegen kann ich die irgendwie mal nennen. Und zwar zitiere ich da so ein bisschen auch aus der Studie, die nämlich, also nicht aus der Studie, das natürlich nicht, sondern aus dem Moratorium. Das Bildungsniveau sinkt seit Jahrzehnten trotz stetig steigender Ausgaben für IT und deren Einsatz im Unterricht. Zwar gibt es immer mehr Abschlüsse und bessere Noten, die Lernleistungen selbst werden aber konstant schlechter, beziehen sich auf den KMK 2022. Daher war und ist Technik statt qualifiziertem Unterricht keine Lösung. Nutzen und Mehrwert digitaler Medien im Unterricht sind bis heute nicht belegt. Technik ist jedoch in der Pädagogik kein Selbstzweck. Hast du verstanden, was sie damit wollen? Also das Ding ist, ja, wir haben zwar bessere Abschlüsse und bessere Noten, aber die Lernleistung wird schlechter und das, obwohl wir IT und Technik einsetzen.
Ja, die Idee ist ja quasi, schmeißt die Technik wieder raus und probiert mal, ob es so besser läuft, ob dann die Lernleistung wieder besser werden.
Ja, also genau, es ist halt sehr vereinfacht. Es haben sich ja viele Sachen verändert. In der Schule, im Schulsystem, auch in dem, wie wir vielleicht Lehre und Lernen gestalten. Eine Sache davon ist der Einsatz von Technik. Und diese eine Sache, der muss es liegen. So kommt mir das so ein bisschen vor, dieses Argument. Mhm. Also wir haben da Technik. Es ist nicht besser geworden von alleine, obwohl wir da Technik reingetan haben. Die anderen Sachen, die wir verändert haben, die ignorieren wir mal. Also muss es die Technik sein. Fand ich ein bisschen kurz gedacht.
Ja.
Und jetzt mein Lieblingspunkt, nämlich, weil das wäre der gewesen, den ich am ernstesten genommen hätte. Und zwar sagen sie, dass digitale Medien verstärken Bildungsungerechtigkeit und fördern auch Bildungsungerechtigkeit, sowohl national wie auch international. Das Versprechen des leichteren Zugangs zu Bildung durch digitale Angebote hat sich nicht bewahrheitet. Die digitale Kluft und die Ungleichheit bereits beim Zugang zu Bildungsangeboten vertiefen sich weltweit und sind mit dem familiären und sozialen Umfeld assoziiert. Und da stützen sie sich auf den ICILS aus dem Jahr 2018. Und da habe ich mir gedacht, boah, krass. Wenn dem so ist, dann finde ich das hochproblematisch. Also das sehe ich schon so. Also Bildungs- oder Chancengleichheit ist einfach ein großes Thema. Und da müssen wir alle dran arbeiten, gerade in der Bildung, dass wir mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen und Zugänge für Bildung für alle so gleich wie möglich gemacht sind. Also habe ich mal weiter recherchiert.
Du, ganz kurz, und was zwar, ist denn der ICILS, auf den Sie sich
das kommt ja jetzt. Das werde ich jetzt auflösen. Was ist eigentlich der ICILS? Diese komplizierte Abkürzung steht für Computer- und informationsbezogene Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im zweiten internationalen Vergleich und Kompetenzen im Bereich Computational Thinking. Ja, und da habe ich reingelesen, insbesondere bei diesem Thema Bildungsgerechtigkeit. Und wenn ihr das auch nachlesen wollt, ich kann euch das auch in die Shownotes packen. Da gibt es eine Kurzzusammenfassung auf der Seite 22 und 23. Und ich gebe das jetzt mündlich wieder, wie ich mich erinnere, weil ich das Anfang der Woche mir angeschaut habe. Und es ist tatsächlich so, dass sie eben sagen, ja, es gibt Unterschiede, dass Schülerinnen und Schüler mit niedrigerem kulturellen Kapital schlechtere Fähigkeiten haben sozusagen, also dass denen der Umgang schwerer fällt, wenn das überprüft wird. So kann man das kurz zusammenfassen. Da wurde dann auch noch geschaut, zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit Migrationserfahrung haben auch eher schlechter abgeschnitten zum Beispiel. Und jetzt kann man sagen, aha, krass, es gibt also einen Unterschied, was das angeht. Und der Schritt, der jetzt im Moratorium gegangen wird, ist der zu sagen, deswegen müssen wir es halt abbrechen, weil das halt Bildungsungerechtigkeit verstärkt oder fördert. Und bei mir ist da in meinem Kopf sofort ein Beispiel aufgegangen, an das ich mich noch voll gut erinnere. Und zwar bei mir selber aus der Grundschule. Jetzt fragst du dich, wo geht's hier hin mit Grundschule?
Ich bin sehr gespannt.
Ich gehe an Folgendes. Hattest du in der Grundschule Schwimmen?
Ja, wir hatten sogar ein Schwimmbad
in
der Schule.
Ich nicht, aber wir sind extra ins Schwimmbad gegangen und das war, glaube ich, ab der dritten oder vierten Klasse hatten wir Schwimmen, so meine ich mich zu erinnern. Und ich hatte zwei Mädels mit Migrationshintergrund bei mir in meiner Klasse und die konnten nicht schwimmen. Und wir hatten jetzt Schwimmunterricht. Und was dann eben passiert ist, ist, dass die schwimmen gelernt haben mit unserer Sportlehrerin und wir anderen irgendwelche Übungen halt auch gemacht haben in der Zeit. Und jetzt ist es so, dass natürlich in der dritten und in der vierten Klasse, wenn wir auf Zeit geschwommen sind, war ich besser als die, die es gerade gelernt haben. Auf jeden Fall. Also das hat sich bestimmt auch noch hingezogen in der fünften und sechsten Klasse. Die Alternative, wie jetzt hier vorgeschlagen wird, wäre ja zu sagen, wir machen halt einfach gar keinen Schwimmunterricht, dann kann es da auch keine Ungleichheit geben. Und mein Gedanke war halt so, das wäre halt total dumm gewesen, das so zu machen. Dann hätte man halt gesagt, hey, manche von euch können schwimmen, manche nicht. Lassen wir einfach so weiterlaufen und sind wir mal ehrlich, Schwimmkompetenz ist jetzt eigentlich im Leben nicht so wichtig, wie Digitalkompetenz auch in Zukunft sein wird, aber ich bleibe mal bei dem Beispiel. Und jetzt wird gesagt, wir machen das nicht und dann gibt es diese Ungerechtigkeit nicht. Die gibt es aber einfach weiterhin und die gibt es weiterhin extrem. Und es ist super gut, dass es in einer Einrichtung, wo alle möglichen Kinder und Jugendlichen zusammenkommen, weil wir eine Schulpflicht haben, man schaut, wie schaffen wir es, eure Kompetenzen möglichst anzugleichen, dass ihr da möglichst nah hinkommt. Jetzt ist es blöd, wenn das benotet wird und jemand, der vielleicht nicht mit so viel Kompetenz gestartet ist, aus welchem Grund auch immer, dann zum Beispiel eine schlechtere Note hat. Aber dann müssen wir doch das System kritisieren, in dem das irgendwie benotet wird, anstatt zu sagen, nee, wir machen das gar nicht. Wir reden da gar nicht mehr drüber, dann gibt es das nicht mehr. Und so kommt mir das total vor und ich finde das so richtig, richtig schlimm. Weil was ist denn die Konsequenz, wenn wir in so einer Studie schon sehen, okay, es gibt Kinder, die haben da mehr Zugänge, die haben da mehr Kompetenzen und es gibt Kinder, die haben da weniger. Wenn wir nicht an einem Ort, wo die alle gemeinsam sind, schauen, lass uns daran arbeiten, lass uns schauen, wie können wir Unterricht so gestalten, dass diejenigen, die viel Kompetenzen haben, sich wohlfühlen, vielleicht eine helfende Rolle einnehmen und die abholen, die noch nicht so viel Kompetenzen haben. Und was brauchen wir für ein System, das es vielleicht das mit einbezieht bei der Leistungsnachweiserhebung oder so, oder?
Also das finde ich ein super, super Beispiel. Wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen auf den Schwimmunterricht, aber finde ich total nachvollziehbar und gut, was du da gesagt hast. Ja, absolut.
Also es hat mich richtig sauer gemacht, diese Verkürzung. Und ich wäre richtig dankbar, weil vielleicht denke ich da auch zu kurz und habe da irgendwas nicht verstanden. Also wenn ihr das gerade hört und sagt, naja, Kim, aber da musst du noch ein bisschen weiterdenken, dann schickt mir das gerne, weil das ist echt ein Thema, das mich irgendwie beschäftigt, wie man da
Das finde ich
so.
cool. Ja, dass du das gerade sagst, weil ich finde auch generell das super schwierig, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, wenn man allein diese Namen sieht und diese Liste, dass wir beide uns jetzt auch trauen, sozusagen öffentlich da zu widersprechen, das kann ja schon bei vielen Menschen so ein Unwohlsein hervorrufen. Weil wer sind eigentlich Kim und Natascha, dass sie hier ohne, nicht mal einen Doktortitel haben die, denken, sie könnten hier
Versager.
in einer Podcast-Studie darüber sprechen, dass sie dieses Moratorium kritisch sehen. Und das erlebe ich auch häufig, dass es einfach eine große Expertinnenbewunderung oder, ne, also man schaut ja, wem kann ich vertrauen, wer hat da gesichertes Wissen und wer weiß da schon Bescheid. Und natürlich haben wir so die Vorstellung oder ist auch absolut meine Idealvorstellung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja diejenigen sein sollten, die an der Wahrheitsfindung dran sind, dass es deren Aufgabe ist, sich in ihren Studien, in ihrer Forschung darum zu kümmern, okay, wie kommen wir als Menschheit voran? So, ne, das Idealbild der Wissenschaft. Und jetzt haben wir hier 40 Menschen, die so ein Moratorium verfasst haben, wo wir beide sagen können, Moment mal, also da sind sämtliche Punkte, da gehen wir nicht mit, die finden wir sogar ganz, ganz bedenklich. Wir arbeiten in diesem Feld, und ich bin ganz froh, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass da viele andere Menschen auch gesagt haben, boah, wir haben da auch ein bisschen Bauchweh, wenn wir das so lesen, mitkriegen.
Ja, und es geht wieder darauf hin, dass ich sage, ich verstehe Punkte in diesem Moratorium, aber ich verstehe nicht den Schluss, den daraus gezogen wird. Weil es ist doch klar, dass wenn man jetzt, ja, auch ein super, super simples Beispiel, ja, auch das hatten wir schon bei uns in der Schule, du musst irgendwann lernen, einen Brief in einem Word-Dokument zu schreiben. Und jetzt kommt halt Natascha in die Schule und muss heute im im Unterricht diesen Brief in Word schreiben mit Briefkopf, dies, das, wo man einfach bestimmte Skills haben muss. Und du hast es halt in 10 Minuten, weil du wegen mir zu Hause dein eigenes Tablet hast oder deinen eigenen Laptop und deine Eltern eh Bock haben, dass du das lernst. Und dann kommt nochmal jemand in die Schule, die eben keinen eigenen Laptop hat, vielleicht auch keinen Zugang zum elterlichen Computer hat. Und die kann das halt nicht so schnell, die Person. Und ich verstehe nicht, wie man in diesem Moratorium drauf kommt, zu sagen, wenn wir das nicht machen, dann ist es besser, weil dann wird doch diese Schere nur größer, weil Natascha wird zu Hause weiterhin genau mit so Sachen arbeiten und wird dann, wenn sie sich auf Ausbildung, was auch immer bewirbt, da immer einen krassen Vorteil haben. Also ich ja, kann dem nicht folgen und ja. Ich bitte wirklich darum, wenn ihr das irgendwie, wenn ihr, vielleicht sehe ich da auch was falsch und deswegen bin ich total offen für ganz andere Meinungen da an der Stelle tatsächlich.
Sehr gerne. Hatten wir auch bei der Folge mit Spitzer, da hat sich auch nochmal jemand bei uns gemeldet und seine Sicht dargelegt. Deswegen sehr gerne. Kommt ja. Da mit uns in den Austausch. medially.podcast@gmail.com oder auch gerne auf Instagram. Mhm.
Ein Punkt, der kommt unter diesem Unterpunkt, mit dem, dass Digitalisierung bestehende Probleme verstärkt, noch vor. Da können wir, glaube ich, einfach mitgehen. Und zwar, aber das ist auch nur so ein kurzer Satz, dass man das Elternhaus mit einbeziehen muss und auch Eltern da Verantwortung übernehmen müssen. Dem ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, da können wir nichts, da haben wir ja nichts dagegen.
Nee, und da hatte ich, das muss ich auch noch ganz kurz erwähnen, letzte Woche eine total spannende Diskussion mit Lehrkräften und Eltern. Und die meisten waren Lehrkräfte, die Eltern waren. Und da gab es einen ganz spannenden Aspekt. Da hat nämlich ein Elternteil ohne Lehrkraft gesagt, wenn ich mir überlege, wer ist für was zuständig, dann denke ich als Elternteil habe viel Verantwortung für die Medienbildung von meinem Kind. Und einen Teil sehe ich in der Schule, nämlich zum Beispiel das konkrete Arbeiten mit Programmen. Da würde ich mir jetzt vorstellen, oder da ist für mich ganz klar, okay, die Schule ist verantwortlich hier, den Umgang mit, also keine Ahnung, was für ein Beispiel das jetzt, man sagen könnte, Excel oder so, ne? Also das würde ich mir wünschen, dass das die Schule übernimmt. Im Matheunterricht bestimmte Programme, mit denen man in Geometrie arbeiten kann oder so. Und das fand ich total sinnvoll, diese Aufteilung, dass man einfach sagt, ja, es gibt auf jeden Fall Bereiche, da sehe ich die Schule ganz klar und da sehe ich mich, hatte ich davor irgendwie noch nie so klar überlegt oder eingeteilt, wer eigentlich für was zuständig ist.
Ich kann das total nachvollziehen, dass viele Eltern aber da teilweise auch überfordert sind. Also
absolut.
Ich habe ja schon, genau, weil wenn du die Situation hast, dass die Schule plötzlich deinem 11-, 12-jährigen Kind ein eigenes Tablet ausgibt, du selber aber keine Erfahrung mit Tablets hast, dann, da geht es jetzt schon fast schon einen Schritt zu weit, dann ist es natürlich so, dass, und das erfahre ich in meiner Arbeit tagtäglich, dass Eltern sagen, ich finde es so schlimm und ständig dieses Tablet und die Bildschirmzeit ist so hoch und wir wissen nicht, wie wir dies. Und dann wird immer gesagt, ja, aber ich muss da noch was machen und ich muss da für die Schule und es ist schwer nachzukontrollieren. Es ist einfach ein wahnsinnig erhöhter Erziehungsaufwand, der entsteht, wenn einfach so an Kinder Tablets verteilt werden. Das heißt, dass man darüber diskutiert und dass das auch Unmut aufruft bei Eltern, kann ich total nachvollziehen. Die Frage ist dann, vielleicht haben wir dann nachher auch noch mehr Zeit dafür, darüber zu sprechen, wie wird das gut begleitet? Ja. Muss es so sein, dass es plötzlich da ist und dass Eltern das Gefühl haben, huch, jetzt ist dieses Gerät da und ich weiß da nicht genug drüber, um mein Kind da wirklich zu begleiten? Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist grob die Forderung Pädagogik vor Technik. Da wird gefordert, dass in einem interdisziplinär und multiperspektivisch besetzten Gremium, in dem neben Schulpraktikern, nicht gegendert, ich gender weiter nicht, weil das zitiert ist, und Theoretikern aus der allgemeinen Pädagogik und Fachdidaktik auch Kolleginnen und Kollegen aus der Ethik und Lernpsychologie, der Pädiatrie, also Kinder- und Jugendärzte, der Medienpädagogik und der herstellerneutralen und datenschutzkonformen Digitaltechnik vertreten sind. Und die sollen dann ergebnisoffen und eben nicht technikdeterminiert über die Voraussetzung gelingender Bildungsprozesse diskutieren und dann konkrete Vorschläge für humane und demokratieförderliche Erziehungs- und Schulstrukturen erarbeiten, die ein selbstbestimmtes Leben durch Bildung ermöglichen, wie es eben auch in den Landesverfassungen verankert ist. Grundsätzlich gilt das Primat, des pädagogischen vor allem vermeintlich technischen Fortschritt zu stellen. Kurz gefasst, Pädagogik vor Technik.
Ja.
Was sagst du zu dem Punkt?
Also, da geht es ja quasi darum, was sie sich alles wünschen oder was gemacht werden muss aus ihrer Sicht, bevor wir den Einsatz überhaupt wieder ermöglichen. Also das ist ja die Grundthese von diesem Moratorium. Wir machen jetzt einen Stopp mit der ganzen Technik, untersuchen das erstmal. Und wenn wir da zu einem Schluss gekommen sind mit diesem großen Gremium, erst dann fällt die Entscheidung, ob oder wie das weitergeht. Also es ist einfach nicht machbar, meiner Meinung nach. Diesen Stopp, was soll dann passieren in dieser Zwischenzeit? Gehen wir dann zurück ins Jahr vor dem Internet und tun so, als würde es das alles nicht geben, bis dieses Gremium zu einem, wie auch immer, gearteten Schluss gekommen ist? Sehr schwierig.
Also ich finde es grundsätzlich den Vorschlag, dass man da so ein Gremium bildet aus verschiedenen Expertinnen und Experten, natürlich total gut. Mhm. Und das ist ja auch endlich mal so ein, was in diesem Moratorium vorkommt, wo ich sage, hey, ja cool, lass uns mal damit auseinandersetzen und überlegen, wie man das gut gestalten kann. Weil ich glaube, das müssen wir und das müssen wir mehr machen, als es aktuell gemacht wird. Aber das Ding ist ja zu sagen, in dieser Zeit stoppen wir das, den Einsatz davon in der Schule. Das ist einfach nicht lebensweltnah, weil auch wenn ich den Einsatz in der Schule stoppe oder im Kindergarten, wo auch immer, wird der Einsatz ja weiterlaufen und er wird sich verstärken im privaten Leben von Kindern und Jugendlichen. Und wir haben ja heute schon Diskussionen, wo man sagt, wir können eigentlich nicht früh genug anfangen, Kinder und Jugendliche aufzufangen. In der letzten Folge haben wir auch darüber diskutiert, über zum Beispiel radikale Ansichten, die über TikTok verbreitet werden, die da sehr erfolgreich sind. Und ich habe immer wieder die Diskussion, ja, wann spricht man da eigentlich drüber mit Kindern und Jugendlichen? Weil sie müssen eine gewisse Reife haben, um zu verstehen, warum ist das so problematisch, um die Inhalte wirklich verstehen zu können. Aber ich muss sagen, ja, also man braucht eigentlich ein gewisses Alter, um das zu verstehen. Aber du wirst dem halt schon mit 8, 9, 10 Jahren ausgesetzt, weil du halt durch TikTok scrollst und es dir vielleicht angezeigt wird. Und das würde ja weiterhin passieren. Und wenn wir jetzt stoppen, das schulisch oder eben in Bildungseinrichtungen zu thematisieren, würde sich nicht alles extrem verschlimmern, frage ich mich. Würde man die nicht alleine lassen mit vielen, vielen Themen, die uns allen auf die Füße fallen, wenn wir das machen? Mhm. Und zwar der Demokratie auch auf die Füße fallen, wenn wir das machen.
Sehe ich wie du. Also Gremium stimme ich auch zu, ist eine gute Idee. Ich finde es sogar erstaunlich, dass auch Medienpädagogik mitgedacht ist, also dass auch hier dieses Berufsfeld überhaupt vorkommt, wobei es, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube auch ein Medienpädagoge hat unterschrieben dieses Moratorium. Das heißt, auch unser Berufsfeld war vertreten, müsste ich nochmal nachgucken, also bitte nagelt mich nicht drauf fest. Aber dieses Aussetzen, ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir brauchen bessere digitale Bildung und man darf und kann und sollte vieles kritisieren, aber das einfach nur auszusetzen, ich glaube nicht, dass das der Weg sein kann, aus den Gründen, die du gerade schon perfekt beschrieben hast.
Ja, also das ist auch so abschließend meine Meinung. Also ich finde viele Sorgen, die da drin stecken, nachvollziehbar und ich kann auch mir total vorstellen und nachvollziehen, dass es insbesondere zum Beispiel Eltern auch große Sorge bereitet, weil die natürlich das Gefühl haben, mein Kind geht in eine Schule. Weil ich finde schon, dass man Eltern irgendwie eine elterliche Hoheit da irgendwie bestehen kann, wenn man nämlich sich damit auseinandersetzt und sagt, hey, ich habe in meiner Erziehung, ich habe im Moment einfach nicht die Ressourcen, wirklich gut zu begleiten, dass mein Kind ein eigenes Tablet hat. Das schaffe ich nicht. Das finde ich sehr reflektiert und das finde ich auch total in Ordnung. Und dass dann Unwohlsein aufkommt, wenn ich jetzt höre, naja, aber in der Schule ist es so, dass ab der Klasse mein Kind einfach ein Tablet bekommt, dass ich da Sorge habe, das finde ich total nachvollziehbar. Und das finde ich, muss man auf jeden Fall ernst nehmen, weil ja das zu Problemen führen kann. Und wie gesagt, erlebe ich auch sehr viel, dass das zu Problemen führt. Und wir können auch nicht davon ausgehen, dass Eltern, genauso wenig wie übrigens Lehrkräfte, in extrem kurzer Zeit plötzlich extrem gut mit digitalen Geräten, die in Schulen dann einfach vorhanden sind, umgehen können. Weil das wird schon viel auch erwartet. Und das hätte ich mir auch eher gewünscht zu kritisieren, dass man eben sagt, hey, wir können nicht sagen, wir führen flächendeckend Tablets ein, wie es in Bayern ist, oder wir setzen voraus, dass digitale Geräte in den Unterricht mit einbezogen werden, wie in Baden-Württemberg, ohne dass wir vorher ein paar Schritte gemeinsam gehen und irgendwie schauen, wie müssen wir denn Fortbildungen machen, wie müssen wir Zeit und Räume schaffen für Fachkräfte, aber auch für Eltern, um die wirklich mitzunehmen, damit da erst eine Sicherheit da ist und wir nicht sagen, jetzt probieren wir das einfach mal aus.
Ja, auch die Lehrerausbildung anzupassen etc.
Genau. ja, das kann ich total nachvollziehen. Und das finde ich ist eine wichtige und gute, wäre für mich eine wichtige und gute Kritik gewesen, weil ich, du hörst ja, ich bin da auch nicht nur positiv eingestellt. Ich bin da vielleicht auch relativ kritisch eingestellt, weil das für mich eine Voraussetzung ist. Aber es ist halt aktuell noch nicht, zumindest nicht überall, so der Fall, dass es so geschieht. Und es ist, glaube ich, sehr schwer umzusetzen, diese Zeit einzuräumen für Lehrkräfte, die wirklich mitzunehmen und zu sagen, wie können wir die Geräte gut nutzen. Diese Zeit einzurollen und diese Ressourcen zu schaffen, auch für Eltern, dass da mitgenommen zu werden, dass ihre Kinder da gut begleiten können, das fehlt halt aktuell noch. Trotzdem ist das Moratorium keine Lösung, aus meiner Sicht.
Warum nicht? Was wäre denn eine Lösung?
Also, dass man sich irgendwie halt überlegt, hey, welche Schritte brauchen wir? Zum Beispiel, wir hatten ja dieses Beispiel mit in Schweden, da werden plötzlich ganz viele, da wird ganz viel mit Laptops gearbeitet oder es wird ganz viel mit Tablets gearbeitet. Bevor das alles kommt, lasst uns kurz überlegen, sowohl im Kollegium, an den Lehrkräften, was braucht ihr? Welche Art der Fortbildung braucht ihr? Welche Probleme könnten auftreten in der Schule? Was müssen wir alles für Schritte gehen, damit wir, wenn wir diese Geräte haben, möglichst gut damit umgehen? Und auch, während wir diese Geräte haben, was müssen wir sozusagen institutionalisieren an der Schule? Wie so Feedback-Loops. Hey, 3 Monate ist es da. Was läuft nicht? Was müssen wir vielleicht anpassen? Wie können wir das auch offen kommunizieren an Schülerinnen und Schüler? Und sagen, hey, wir wissen noch nicht, wie es läuft. Ich finde auch da könnte Offenheit da sein. Wir probieren das aus. Wir sind auch auf euer Feedback angewiesen. Und wir sind auch darauf angewiesen zu schauen, wenn es nicht läuft, dass wir vielleicht was reduzieren oder was hinzufügen. Solche Sachen. Oder halt für Eltern da viel mehr Angebote zum Beispiel zu schaffen, dass die sich da besser mitgenommen fühlen. Weil ich glaube, das ist noch nicht aktuell der Fall. Das wäre mein Wunsch. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir folgen und ich habe auch noch einen Wunsch und den haben wir in diesem Podcast auch schon häufiger genannt. Es wurde ja in diesem Moratorium kritisiert, dass so viel Geld auch für Technik ausgegeben wurde. Ich wünsche mir ehrlich gesagt noch viel, viel mehr und zwar, da bin ich wieder an dem Punkt Systemadministratoren oder Torinnen. Wir haben an den Schulen überhaupt kein Personal dafür, wie in jeder x-beliebigen Firma. Also Personen, die sich um die Technik kümmern. Und das wird Lehrkräften einfach noch on top irgendwie, ja, übergestülpt. So, jetzt brauchen wir hier auch noch Leute, die dann die Technik betreuen. Und Lehrkräfte sind eh schon wahnsinnig unter Druck, wissen wir seit Jahren. Dass da dann auch Leute sagen, das finde ich alles schrecklich oder ich gebe diese Meinung dann auch weiter oder auch unreflektiert an meine Schülerinnen und Schüler weiter. Jetzt soll ich hier auch noch mit irgendwelchen Sachen da arbeiten. Ich habe mir das gar nicht ausgesucht und jetzt funktioniert wieder irgendwas nicht. Jetzt hat sich hier was aufgehängt, das klappt doch eh alles nicht. Das finde ich sehr, sehr menschlich und nachvollziehbar. Und da denke ich auch, damit werden dann wieder Schulen alleine gelassen. Also
ja,
es nützt nichts, viel Geld zu investieren, um Geräte anzuschaffen, wenn wir nachher keine gute Betreuung dafür haben. Also wenn Schulen das nicht schaffen können, weil es einfach eine zu große Belastung ist, dann brauchen wir da einfach andere Personen, die das übernehmen.
Total. Und das meinte ich auch mit diesem Zeit. Also wir brauchen auch Zeit und es kann nicht sein, dass ich letztes Jahr so und so viele Unterrichtsstunden hatte und nächstes Jahr gleich viele Unterrichtsstunden hatte, aber zusätzlich soll ich noch dieses digitale Gerät auch noch irgendwie lernen, sondern dann muss man sagen, hey, du hast so und so viele Wochenstunden weniger in der Zeit und diese Zeit kannst du nutzen, um also da dich nochmal genauer einzuarbeiten, dich damit auseinanderzusetzen. Das würde ich mir wünschen, aber das ist natürlich nicht so realistisch, weil wir ja sowieso so einen großen Personalmangel im Bildungswesen haben. Also trotzdem könnte das ja eine Forderung sein.
Ja, also fordern kann man ja mal. Und wenn die Idee hinter diesem Moratorium ist, wir wollen am Ende ja bessere Bildung für unsere Kinder. Ne? Das ist es ja, was gewünscht ist. Wir möchten, dass sie sich gut entwickeln und die besten Bildungschancen haben, die so möglich sind. Dann ist ja die Frage, wie und dass wir mehr Geld brauchen für Bildung, das sehen wir beide jetzt so. Ich glaube, dass da sich ganz, ganz viele anschließen würden. Nur die Frage ist halt, wofür geben wir es aus? Für ein Expertengremium, die jetzt jahrelang Forschung betreiben, um dann zu entscheiden, setzen wir dann Technik ein oder nicht? Oder für konkret praktische Hilfestellung, wie Personen, die dort arbeiten in dem Bereich, die dann Hilfestellung abnehmen für weitere Fortbildungen, für die Ausbildung und so weiter. Ich würde gerne noch was sagen zu den klugen Leuten, die schon Stellung genommen haben zum Moratorium.
Ja, Darf ich das machen? Ja, bitte, weil das ist natürlich so, du hast vorher schon gesagt, ja, jetzt sagen hier wir was gegen 40 Leute mit krassen Titeln und krassen Bildungsbiografien sicherlich. Gott sei Dank ist es jetzt nicht so, dass wir damit alleine sind, sondern wir können uns hier auch auf andere Personen stützen und voll wichtig.
Genau. Also zum Beispiel auf Beat Döbeli-Honegger, das ist der Leiter des Instituts für Medien und Schule aus der Pädagogischen Hochschule der Schweiz, also aus der Schweiz. Und der hat, das sollten wir euch auf jeden Fall auch verlinken, in seinem Artikel die Punkte aus dem Moratorium wirklich komplett auseinandergenommen, also Punkt für Punkt analysiert und hat da mal rausgestellt, was da so alles vorgekommen ist, nämlich Pauschalisierungen, auch wirkliche Falschaussagen. Dann Strohmann-Argumente. Das sind Argumente, die widerlegt werden, die der Gegner gar nicht aufgestellt hatte, sondern die ihm nur unterstellt werden. Das war das mit dem KI soll keine Lehrkräfte ersetzen. Das hatte nie jemand behauptet. Also,
niemand.
Genau, so wird in diesem Moratorium gearbeitet und ich finde, der Beat Honecker hat es einfach sehr, sehr schön aufgemacht, hat auch nochmal zu den Personen kritisch eingeordnet, wer auch in der Vergangenheit schon mal zum Beispiel durch Falschaussagen aufgefallen ist oder durch bewusstes Cherry-Picking von bestimmten Inhalten aus Studien. Sehr, sehr lesenswert fand ich auf jeden Fall. Super, auch als wissenschaftliche Einordnung, also auch jemand, der wissenschaftlich arbeitet, mit Schule zu tun hat und hier einfach ganz klar sagt, okay, Achtung, wenn wir uns das mal inhaltlich angucken, dann sehen wir hier bestimmte Dinge, die gemacht werden, die, haben wir auch gerade schon besprochen, erstmal so ein Gefühl von Glaubwürdigkeit und vielleicht auch so eine Autorität ausstrahlen, dass man denkt, oh wow, so viele haben sich da zusammengetan, da muss ja irgendwas sehr Wichtiges dran sein und das dann so schön auseinandergenommen zu haben, fand ich toll. Ich musste beim Lesen ein bisschen an Rezo denken. Wenn Beat Honegger noch ein paar Jahre jünger wäre, dann würde ich mir vorstellen, dass er genau solche Videos veröffentlichen würde wie Rezo. Also hätte ich mir sehr gerne angeguckt, so ein YouTube-Video, das das Moratorium auseinander nimmt. Ich glaube, das wäre eine Person, die das sehr gut machen könnte. Ich weiß nicht, ob es sein Stil ist. Eine weitere Stellungnahme gab es von der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur. Die haben eine Einordnung gemacht und die haben sehr praktische und alltagsnahe Forderungen damit einfließen lassen, wie Medienbildung ausgestaltet werden sollte. Also das war ja auch was wir gerade schon kritisiert haben, dass sie dann häufig gesagt haben, naja, wir wollen einfach einen Stopp und dann gucken wir mal irgendwann, wie es weitergeht. Und unter den Forderungen von der GMK war zum Beispiel der Erwerb von medienpädagogischen Kompetenzen muss zur pädagogischen Grundausbildung gehören und wir wünschen uns einen Ausbau von medienpädagogischen Aus-, Weiter- und Fortbildungsangeboten für pädagogische Fachkräfte. Also die waren da sehr bemüht, einfach sehr klare Lösungsvorschläge auch zu finden und haben gesagt, ja, grundsätzlich gibt es Probleme aktuell, wir nehmen die Sorgen oder die Themen, die in diesem Moratorium angesprochen werden, ernst. Aber wir sehen eine andere Lösungsstrategie und haben das wirklich sehr, sehr klar auch aufgeführt. Auch das verlinken wir euch gerne.
Da würde ich kurz einhaken, weil ich da was total auch interessant fand. Das ist ja sehr praxisorientiert auch gewesen, dieses Statement von der GMK. Und ich habe mir auch gleich gedacht, das ist auch was, glaube ich, zu wenig Menschen wissen. Also es ist jetzt mein Gefühl, ich bin jetzt nicht ständig in Kindergärten oder habe mit Eltern, die Kinder im Kindergarten zu tun. Aber da ist zum Beispiel drin, wozu kann man denn Tablets gut einrichten in der Kita oder im Kindergarten? Und die haben dieses Beispiel, ja, wir können zum Beispiel Tablets verteilen, wir gehen raus in den Wald, wir machen Fotos von Blättern, danach drucken wir das aus und machen so ein Memory. Mega cool. Also das finde ich 10 von 10 cool, weil man so viel lernt, weil es um diese Sorge, die haben keine Bewegung mehr, die gehen nicht mehr raus, wird komplett genommen, sondern du aktivierst Kinder ja zum Rausgehen, die vielleicht sonst nicht so viel Lust haben. Du aktivierst zu einer Auseinandersetzung mit Natur. Du hast dann später noch, was ist so, also ja, ich fange mich hier ein, weil ich liebe diese Methode. Ich finde es richtig cool. Und ich glaube, dass eine Sorge in der Gesellschaft da ist, wenn sie hören, das ist eine Kita, in der es Tablets gibt, das ist ein Kindergarten, was machen die da? Die sind ja auf YouTube, das ist ja schrecklich. Die wissen ja nicht, und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint an die Gesellschaft, sondern das ist halt, da müssen wir vielleicht auch besser kommunizieren. dass klar ist, hey, da hat es Tablets und die werden regelmäßig eingesetzt und die machen dann Blättermemory.
Genau, cool. Aber die werden regelmäßig eingesetzt und die werden nicht immer eingesetzt. Und trotzdem darf und sollen Kinder spielen, rennen, basteln, mit Scheren schneiden, mit Dreck werfen.
Absolut,
und
müssen
so weiter.
Sie ja in dem Beispiel auch, wenn du das Memory ausschneidest. Also ich glaube, niemand kann was gegen Blätter-Memory haben, wenn du weißt, dass es das gibt. Und sowas würde ich mir wünschen, dass irgendwie besser kommuniziert wird. Was heißt es, wenn diese Geräte vorhanden sind? Die werden pädagogisch betreut, idealerweise gut eingesetzt.
Ja. Es gab noch eine letzte Stellungnahme, auf die ich noch hinweisen will, nämlich vom Grundschulverband e.V. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Das ist eine gemeinnützige und überparteiliche Initiative, gibt es auch schon ganz schön lange. Und auch die haben ein Statement rausgegeben und das lautet kein Stopp der digitalen Grundbildung und haben da nochmal dargelegt, warum sie sich dafür fürchten würden, sozusagen, wenn diese Ideen durchgesetzt werden würden aus dem Moratorium. Also, dass sie als Grundschulverband explizit sagen, nein, wir möchten das nicht. Wir möchten an der Stelle weiterarbeiten und besser arbeiten, aber nicht gar nicht diese Möglichkeit dazu bekommen, indem wir jetzt verordnet digitale Geräte und Lösungen erstmal beiseite legen müssen. Das fand ich auf jeden Fall auch noch sehr cool. Also drei Stimmen, drei Positionen, die einmal einordnen, die einmal ganz konkrete Vorschläge machen und einmal der Grundschulverband, also wirklich aus von Seiten von Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, Moment mal, wir sind da gar nicht einverstanden mit dem, was hier öffentlich diskutiert und auch medial aufgegriffen wurde.
Ja, und nicht nur das, es werden ja in dem Moratorium verschiedene Studien auch genannt, auf die sich bezogen wird. Du hast schon gesagt, der Artikel von dem Beat Honegger-Döbeli heißt der, glaube ich, da wird es auch noch ein bisschen auseinandergenommen. Aber wir haben ja noch ein kleines Goodie dazu, oder?
Wir haben eine wahnsinnig interessante Studie zugeschickt bekommen über Instagram von einer Hörerin mit einem blumigen Namen. Du weißt, wer du bist. Oh, ich weiß gar nicht, ist es eine Hörerin oder ein Hörer? Ist unklar. Egal, eine Person mit einem blumigen Namen hat uns auf Instagram eine Studie zugeschickt und da muss ich sagen, war ich wirklich, wirklich aufgeregt, weil ich liebe ja Studien und ich möchte ja gern mehr darüber wissen. Medienwirkung fand ich schon immer total spannend und es ist schwierig, da was rauszukriegen. Es ist wirklich nicht, ne, das ist nicht leicht, sowas zu erforschen. Und sie hat uns den Link geschickt zu der meines Wissens nach, nur das, was ich weiß, Kim, wenn du was anderes weißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr was anderes wisst, ist das die erste Langzeitstudie, die Bildschirmzeit und Gehirnentwicklung über einen längeren Zeitraum mit einer repräsentativen Stichprobe untersucht. Und das finde ich einfach nur Hammer. Also krass.
Hammer, Hammer. Und das ist ja auch das, worauf sich zum Beispiel ein Herr Spitzer, glaube ich, immer bezieht, mit dieser ganzen Gehirnforschung. Und das Gehirn geht kaputt in Kurzfassung, wenn Kinder das benutzen. Und jetzt haben wir dann so eine Studie, die das überprüft. Also was kam denn da raus?
Ja, also das Ergebnis war sehr nüchtern. Es konnte kein signifikanter Zusammenhang gefunden werden zwischen der Bildschirmzeit und der Gehirnentwicklung und auch kein Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen. Egal, wie stark die Bildschirmzeit ausgeprägt war. Also es war eine repräsentative Stichprobe aus den USA und die haben in verschiedenen Jahren nachgefragt, hey, wie viel Bildschirmzeit hast du denn am Tag? Also haben die befragten Kinder und Jugendliche sich selbst eingeschätzt und dann wurde eben das Gehirn angeschaut und da konnten keine Unterschiede festgestellt werden bei denjenigen, die angegeben haben, sehr viel Bildschirmmedien zu nutzen und bei denjenigen, die sehr wenig angegeben haben. Und das finde ich so als, wie gesagt, meines Wissens erste Langzeitstudie, die das mal so systematisch untersucht, ein wirklich sehr, sehr spannendes Ergebnis.
Ja, und ich sage jetzt mal so, ganz verrückte Personen unter uns würden jetzt vielleicht behaupten, ach, vielleicht sind es gar nicht die Bildschirme, sondern die Inhalte. Aber das Inhalte? Macht das Moratorium ja auch nicht.
Nein, was?
Nein, das ist die Bildschirmsucht, du weißt. Richtig cool, das verlinken wir euch natürlich. Ich möchte auch noch auf eine kleine Studie hinweisen, die ich total cool finde, insbesondere weil die ja in Kooperation mit dem Karolinska-Institut gemacht wurde.
Ach, dieses Karolinska-Institut, was den Stein ins Rollen gebracht hat fürs Moratorium.
Ja, genau. Das kam schon im Mai 2022 raus, glaube ich. oder 23, nee, ich glaube 2022. Und zwar wurde da auch über einen längeren Zeitraum wurden Kinder untersucht zwischen 9 und 10 Jahren und da wurde eben auch ein IQ-Test gemacht. Und dann wurde 2 Jahre später wieder ein IQ-Test gemacht. Die hatten übrigens auch eine Kontrollgruppe, damit man so sozioökonomische Faktoren und sowas ausschließen kann. Und du wirst es nicht glauben, Kinder, die viel Zeit mit digitalen Spielen verbracht haben, haben eine höhere IQ-Steigerung als Kinder, die nicht so viel digitale oder gar keine digitale Spiele gespielt haben. Ich glaube, digitale Spiele spielt man auch am Bildschirm, auch wenn ich keine Games-Expertin bin. Es gab aber keine Effekte bei der IQ-Entwicklung in Bezug auf wie lang oder ob man TV oder Social Media genutzt hat.
Das hat aber sich kann ich mir total vorstellen, weil digitale Spiele, da musst du doch so viel mehr mitdenken und machen. Das ist doch ein ganz anderes Anregungslevel, als jetzt, wenn du einfach Fernseh schaust oder durch Social Media scrollst. Da sind ja ganz andere Teile gefragt. Also ist ja ähnlich. Jetzt werden mich Leute köpfen, aber wie beim Musik machen. Du benutzt ja dein Gehirn ganz anders, wenn du digital spielst, als wenn du quasi nur was anschaust.
Ja, und jetzt kommt's. Es gibt ja auch so ganz verrückte Personen, die sagen, hey, wir müssen mehr digitale Spiele in die Bildung bringen. Crazy? I know, aber es ist ein Ding. Es ist ein Ding.
Ja, ich würde auch sagen, lass mal ausprobieren, begleitet. Fehler offen, so dass man auch wieder zurück kann, wenn man merkt, funktioniert nicht. Immer eine gute Idee, meiner Meinung nach. Bezieht die Leute mit ein, die da gefragt sind. Ja, oh Mann, ich habe gerade gesehen, wir nehmen schon viel länger auf, als ich gedacht hatte. Ich dachte, es wird so voll die kurze Folge, aber nee,
wir haben mega viel geredet und ich möchte an der Stelle, bevor wir zum Ende kommen, nochmal den Aufruf starten. Ich finde es so eine spannende Diskussion und ich bin da ehrlich total offen und interessiert an einem Austausch. Also wenn ihr die Folge gehört habt und ihr sagt, hey, ich stimme euch total zu, ich finde es mega, schreibt uns bitte. Wenn ihr sagt, also da müsst ihr ein paar Sachen noch mit einbeziehen. Mhm. Man ist halt auch immer in so einer Bubble drin, das muss man halt auch sagen.
Ja.
Deswegen habe ich dieses Moratorium auch voll gern gelesen, weil mich schon voll interessiert, was gibt's da für andere Punkte, nur waren die halt irgendwie, haben die mich nicht abgeholt. Wenn ihr mich abholen könnt oder vielleicht auch Natascha mit euren Punkten, voll gerne, schreibt uns an medially.podcast@gmail.com. I love to learn einfach Sachen darüber.
Ja, sehr, sehr gerne. Dann fragt man sich jetzt eigentlich nur noch.
Was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
Ich habe Make It Meme kennengelernt. Kennst du das Spiel?
Ist es so ein Kartenspiel?
Nee, es ist so eine Art Quiz-Duell für Memes. Du kannst entweder mit Unbekannten spielen oder mit bekannten Leuten. Die Hauptaufgabe ist, du kriegst ein Meme, dann musst du dazu das beschriften, also einen Text schreiben. Und danach wird bewertet, wer hat es am besten gemacht. Oh mein Gott, das ist so cool!
Wieso ist es online?
Ja, ja.
Oh mein Gott.
Man kann es einfach im Browser spielen. Und wieso habe ich das noch nicht gekannt? Das haben mir Lehrkräfte empfohlen bei einem Workshop, den ich gegeben habe. Und ich dachte nur so, hä? Mega cool. Wieso habe ich das noch nie gekannt? Also vielen Dank nochmal für den Tipp, falls ihr jetzt zufällig zuhört. Ich find's Hammer. Und Kim, ich frage nur eine Frage, wann spielen wir das?
Sofort. Das klingt nach meinem Spiel. Ich kenne das so wie so Cards Against Humanity oder so. Da gibt's auch sowas, wo du dann Memes ausspielen willst, also klassische Meme-Bilder. Und an das habe ich jetzt gedacht. Aber das klingt ja viel cooler. Ich steige sofort ein. Ich spiel direkt online. Gar keine Zeit, weil unsere Folge so lang geht. Aber ich muss direkt spielen. Love it. Und wie cool sind die Lehrkräfte, dass sie das kennen?
Ja, sie haben es sogar schon mit ihren Schülerinnen und Schülern ausprobiert, haben sie mir erzählt. Also die waren.
Gibt's ja gar nicht.
Die waren Hammer.
Gibt's ja nicht.
Ja. Was hast du denn gelernt?
Meta schränkt in Zukunft politischen Content ein. Kam die Woche raus, wahrscheinlich, die Folge kommt deutlich später, aber jetzt diskutieren wir es trotzdem hier. Meta hat ja zum Beispiel Instagram, Facebook und auch, ich wollte gerade sagen X, aber es ist ja nicht X, Threads. Und auch WhatsApp, genau. Genau, und da soll das Ganze soll mit einer sogenannten Opt-in-Option gelöst werden. Das heißt, es wird einen Hebel geben, auf dem praktisch steht, politischen Content sehen oder wie auch immer die das benennen wollen. Und der wird auf ausgestellt sein. Und du hast dann noch die Möglichkeit zu sagen, ich gehe in meine Einstellung irgendwie und sage, nee, ich möchte politischen Content weiterhin auch sehen. Was ist da eigentlich gemeint mit politischem Content? Das weiß man noch nicht so genau. Aktuell wird darüber diskutiert, dass es natürlich um so klassisch politischen Content gehen wird, jetzt in Bezug auf Parteien zum Beispiel und diese ganzen Einstellungen. Aber wir gehen schon auch davon aus, dass historisch politische Content dazugehören könnte. Auch gesellschaftspolitische Sachen, wie zum Beispiel feministische Inhalte, würden dann wahrscheinlich eingeschränkt werden, beziehungsweise eben nur dann den Personen angezeigt, die diese Opt-in-Option wählen. Und Opt-in ist immer ein Problem, ne? Weil das immer eine
Hürde
fordert. Ich muss, genau, also ich muss erstmal sagen, ja, ich will das haben. Man könnte es auch andersrum lösen und sagen, ach nee, ich möchte es nicht, ich stelle das aus. Das ist eine Katastrophe aktuell für viele Creator in dem Bereich, die da total viel Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit machen und natürlich abhängig davon sind, dass sie Views haben, dass sie vielleicht Werbekooperationen auch machen können und da auch Geld verdienen können. Sag mal kurz, wie schätzt du das ein?
Ich habe bisher nur recht aufgeregte Posts gesehen von Leuten, die das betrifft und habe natürlich darum Sorge, dass die darauf ja auch letztendlich angewiesen sind, weil sie zum Beispiel bei Instagram auch Geld verdienen, ihre Sichtbarkeit haben, dass das für die jetzt sehr, sehr schwierig wird. Und da sind einige Accounts dabei, die ich sehr schätze und das tut mir unheimlich leid. Also das ist bisher der Stand, wie genau es umgesetzt wird, weiß man ja zum Zeitpunkt, an dem wir jetzt aufnehmen, noch nicht, ja.
Ja, ich habe auch eben diese Post gesehen und mir geht's ja wie dir, dass ich sage, hey, das tut mir total leid, weil da viele Leute wahnsinnig gute Arbeit machen. Aber ich habe auch so eine andere Überlegung und da bin ich total offen für Kritik und kann ich natürlich nur aus der privilegierten Lage sagen, dass ich nicht davon abhängig bin, dass mein Content da Leuten angezeigt wird. Aber wir haben das diskutiert in der letzten Folge und wir wissen, dass starke Emotionen auf Social Media besser funktionieren. Also Wut, Hass, all das. Das heißt, radikale Positionen funktionieren auf Social Media besser. Wir haben auch gesehen, wer sind die erfolgreichsten PolitikerInnen. Wahrscheinlich sind es auch nur Politiker, auf TikTok. Wir haben gesehen, wie stark da zum Beispiel eine AfD als erfolgreichste Partei ist, wie krass deren Videos sind. Und das erreicht junge Menschen. Das erreicht junge Menschen sehr stark. Und wenn man jetzt sagt, wir schränken das komplett ein, dann erreicht auch das junge Menschen nicht mehr. Und dann, wenn ich jetzt wirklich nur mir das anschaue, dann muss ich mir die Frage stellen, also können wir damit vielleicht doch mehr schützen und mehr gewinnen, wenn es komplett eingeschränkt wird? Geht auf die Köpfe sozusagen, also nicht auf die Köpfe, aber sozusagen zu Schaden von Leuten, die wahnsinnig guten Content machen. Aber hier kann ich mich ja fragen, aber was wird den jungen Menschen angezeigt? Halt nicht automatisch das, sondern die bekommen halt eher diese radikalen, wütend machen, sauer machenden Inhalte und nicht unbedingt die sehr, sehr guten Inhalte. Also ist der Schritt sozusagen schon so, dass ich sagen würde, vielleicht, dass der Schutzgedanke eigentlich, wenn auch schlecht umgesetzt, aber trotzdem effektiv sein könnte. Weil die Moderation, also dass man sagt, solche Inhalte werden aussortiert, das ist wahnsinnig schwer. Also das kann niemand machen, glaube ich. Das hat mich so, oder beschäftigt mich noch und ich bin gespannt, wie das weitergeht.
Ja, und ich bin gerade total dankbar für den Gedanken, weil da bin ich überhaupt noch nicht drauf gekommen und finde es aber total sinnvoll und gut, was du sagst. Ich hatte bisher eigentlich nur gedacht, oh nee, jetzt geht Instagram weiter den Schritt zu so einer Fashion, Lifestyle, was weiß ich was, Plattform, die sich keinerlei relevante Inhalte mehr wünscht, aber dass sie ja damit versuchen könnten, einem ganz großen Kritikpunkt was entgegenzusetzen, wie du sagst, nämlich, dass Hass und Hetze so gut funktioniert und sie deswegen sagen, okay, politische Inhalte werden gedrosselt sozusagen. Ah, das ist schlau. Vielleicht, könnte das sogar so funktionieren. Man wird sehen.
Ja, man wird sehen und es ist auf jeden Fall spannend und ich bin gespannt, wie es eigentlich aussieht, wenn der Podcast rauskommt, ob wir da schon mehr drüber wissen.
Ja, schauen wir mal, was wird.
Was wird? Und in dem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, oder?
Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.